Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir haben etwas von Esther gehört und nicht nur von ihr, sondern auch von Haman, von Mordecai und dem König Xerxes oder Ahasverosch, wie auch sein Name ist. Und dieses Buch Esther, das wir in der Bibel finden, hat etwas Erstaunliches, finde ich. Da kommt Gott gar nicht vor, also persönlich. Aber der Glaube an Gott kommt vor, nämlich in dem Glauben des Mordechai und auch im Glauben der Esther. Aber das lässt sich ja manchmal so schön sagen, Gott ist treu und Gott gereut seine Verheißungen nicht, die er in seinem Wort in der Bibel zugesagt hat. Oder zu sagen, Gott kommt ans Ziel mit seinem Heilsplan. Gott kommt ans Ziel. Und doch ist es manchmal wirklich schwer zu glauben. Und schwer das zu sehen. Und schwer daran festzuhalten. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. So ist Gottes Zusage zu Josua, als Josua den Auftrag erhält, das Volk zu führen, über den Jordan zu führen, hinein in das Land Kanaan. Und diese Zusage, ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen, das gilt nicht nur Josua, sondern das gilt eigentlich jedem von uns oder denen, die Jesus nachfolgen, wie seinem verheißenen Volk. Vielleicht hört sich das dann an nach, alles ist gut. Aber wir wissen, es ist eben nicht alles gut. Und das, was wir erleben, im Leben erleben und erfahren, ist eben nicht alles gut. Und Gott kennt die Menschen, er kennt ihr Herz und er kennt ihr Trachten. Und Gott kennt die Schicksalsschläge, die sich im Leben ereignen. Er weiß darum. Und so ergeht es auch Hadassah. Übrigens, das ist ihr jüdischer Name. Esthers Name, Hadassah. Sie wächst bei ihrem Vormund auf, Mordechai. Das heißt, sie hat ihre Eltern verloren. Sie trägt ein Trauma mit sich, dass sie keine Eltern hatte oder mehr hatte, die wahrscheinlich vielleicht gestorben sind. Und dann bei ihrem Vormund wird sie groß. Der kümmert sich um sie, der erzieht sie. Und auch nicht nur ethisch, sondern auch im Glauben her. Und dann, wie es immer wieder in der Weltgeschichte vorkommt, verwandelt sich Gunst und Freiheit und Anerkanntsein in Feindschaft und Verfolgung. Und manchmal ist es eine Person, die das Geschick einer ganzen Nation, eines ganzen Volkes ändern und bedrohen kann. So haben wir es kurz gehört. Unter diesem persischen König Xerxes, da ist dieser Emporkömmling Haman. Er kommt zu Ansehen und wird zum zweitwichtigsten Menschen im persischen Reich. Die Ausmaße des persischen Reiches damals waren ja auch riesig. Und als zweitmächtigster im Reiche zu sein, das kann einem schon mal in den Kopf steigen. Ruhm, Ehre, Ansehen, Macht. Das ist eine schlechte Kombination für einen Menschen, der damit nicht umgehen kann, der charakterliche Defizite hat oder seine Minderwertigkeit, seine Kränkung, seine Verletzungen kompensiert. Und da kommt es ihm genau richtig, recht, diesem Haman. Er will ja verehrt und angebetet werden. Und das ist die Chance, dass er das erhält. Weil jetzt ist er wer. Alle Diener des Königs sollen sich vor ihm beugen, heißt es im Buch Esther. Alle taten dies, nur einer nicht, nämlich Mordechai tat es nicht. Und das wurde dem Haman angezeigt, wir haben es gehört, er wurde wieder erneut gekränkt und Kränkung kann furchtbare Folgen nach sich ziehen. Das heißt, Haman will sich an Mordechai rächen und nicht nur an ihm, sondern an seinem ganzen Volk. Wenn schon, denn schon, dann tabula rasa. Und so plant er nichts weniger als einen Genozid. Wie das? Mordechai ist doch Gott gegenüber treu. Er verbeugt sich nicht vor Haman, sondern sagt nur vor Gott. Andererseits dient er seinem König. Nur, dass er eben diesem Haman, der sein übersteigertes Ego darstellt, die Huldigung verweigert. So könnte Mordechai fragen, Gott, wo bist du, wo ich dir doch treu bin, wo ich mich nicht beuge vor einem Menschen, sondern nur vor dir und mich zu dir bekenne. Gott, wo bist du? Haman erwirkt die Genehmigung beim König. Es gibt ein Volk, das zerstreut und abgesondert unter den Völkern in allen Provinzen deines Reiches lebt. Das Gesetz dieses Volkes unterscheidet sich vom Gesetz aller anderen Völker und seine Angehörigen halten sich nicht einmal an das Gesetz ihrer Majestät. Deshalb liegt es nicht im Interesse ihrer Majestät, sie unbehelligt zu lassen. Wenn es ihrer Majestät genehm ist, so erlassen sie ein Dekret, sie zu vernichten. Im Gegenzug gebe ich den Schatzmeister 10.000 Taler Silber, Talente Silber, die sie in die königliche Schatzkammer bringen. Haben wir vorhin auch schon gehört. Macht und Gier kommen jetzt noch dazu. Und so war es unter Xerxes, unter Haman. So war es bis zur Shoah, so war es im Dritten Reich eben. So ist es noch immer. Gott, wo bist du? Und es ist manchmal schwer zu erkennen, dass er da ist. Auch wenn wir ihn nicht sehen und scheinbar nicht wahrnehmen und überhaupt nicht verstehen, was da gerade sich ereignet und läuft und geschieht. Und Gottes Wege darin zu erkennen, in dem Ganzen, was da gerade ist. Und wenn so, warum nicht anders? Dieser König Xerxes war ein Partylöwe, das haben wir auch gehört. Der hat Feste gefeiert, ein Fest dauerte 180 Tage. Man stelle sich mal vor, ein halbes Jahr feiern. Und dann 7 Tage durfte das Volk mitfeiern. Was für eine Gnade. Und am Ende des Festes, dieser 180 Tage, da kommt er auf die Idee, seine Königin Vashti, hieß die damals, zu rufen. Und die sagte, nee, da spiele ich nicht mit. Ich komme nicht. Du kannst mich rufen, aber ich komme nicht. Ich lasse mich doch von dir nicht vor allem Besoffenen hier vorführen. Das müssen sie nach 180 Tagen gewesen sein, wenn die so standfest waren. Weiß ich nicht. Ich lasse mich doch nicht zur Schau stellen. Das hat sie zwar nicht den Kopf gekostet, aber sie war nicht mehr Königin und wurde verbannt. Damit war der Königsstuhl verwaist. Und der König brauchte eine neue, ließ also durchs Land hin junge Frauen suchen, die da die Nachfolge antreten könnten. Und Esther war mit dabei. Und sie wurde für dieses Casting vorbereitet. Ein ganzes Jahr lang. Nicht schlecht. Ein ganzes Jahr lang wurde sie vorbereitet, aber es hatte Erfolg. Ich weiß nicht, wie viele bei diesem Casting teilgenommen haben. Persiens Next Königsmodell oder so. Und sie wurde vom König auserwählt. Sie hatte die Gunst. Ob nicht Gott da schon seine Hand im Spiel hatte? Gewiss. Aber wir sehen das manchmal nicht, dass Gott Wege geht, die wir nicht verstehen und einordnen können. Aber wo er vielleicht Menschen an eine Position setzt, an eine Stelle setzt, wo er noch was vorhat mit den Menschen. Und so geht es uns manchmal auch. Wir wissen gar nicht, warum wir an der Stelle sind, wo wir sind. Bis der Moment kommt, wo Gott sagt, jetzt. Jetzt ist dein Moment. Jetzt ist dein Augenblick. Jetzt ist deine Stunde. Jetzt bist du gefragt. Esther wusste von all dem viele Jahre nichts, was da auf sie zukommen würde, als sie diesen Platz als Königin einnahm. Warum lässt Gott das zu, dass sie Königin wird am Hofe eines Despoten und eines Partylöwen? Da könnte man sich doch was Schöneres vorstellen. Warum lässt Gott das zu, dass wir in Lebensbereiche, in Situationen, in Positionen kommen, mit denen wir so scheinbar nichts anfangen können? Warum komme ich in eine Situation hinein, wo ich etwas erleide, eine Krankheit, eine Trauer? Warum bin ich, wo ich bin, wo ich vielleicht lieber woanders wäre? Aber Gott sieht weiter. Und er bringt uns in eine Position wie Esther. So kann das sein, dass wenn du eine Krankheit hast oder durchlebst, dass du authentisch jemand zur Seite stehen kannst, Trost spenden kannst, wenn du es selber durchlebt hast. Nicht, dass das gewollt ist von Gott. Krankheit, Trauer und all diese Dinge will Gott ja nicht, aber wir leben in einer gefallenen Welt. Da ist das so. Und dann nimmt Gott uns nicht außen vor, sondern er lässt uns auch da durchgehen und Dinge selber erleben, damit wir anderen zur Seite stehen können, weil wir selber durch sind. Und wenn wir mit Gott durchgehen, dann haben wir ein anderes Fundament. Da haben wir einen anderen Trost, den wir geben können, weil wir ihn selber erfahren haben. Gottes Gegenwart, Gottes Beistand, Gottes Hilfe, Gottes Kraft, der uns auch vielleicht manchmal durch alle Verzweiflung hindurchführt, durch alles Schreien hindurch. Warum? Und so kommt jetzt die Stunde von Esther, als Mordechai die Pläne Hamans hört und erfährt. Und noch da ist Gottes Führung, dass nämlich Mordechai das erfährt, dass das ans Licht kommt und nicht geheim bleibt. Gott im Spiel. Und so handelt Mordechai, geht zu Esther und sagt, du bist die Einzige, die hier noch helfen kann. Du bist die Einzige, die zum König gehen kann und ihm das anzeigen. Und sie hadert. Wir hadern auch manchmal mit Gott, wenn uns heißt, Dinge zu tun, wo wir sagen, wieso gerade ich? Warum soll gerade ich gehen? Warum soll gerade ich den Kopf hinhalten, wo ich doch genau weiß, mein Gegenüber wird mir den ganz schön waschen. Oder der wird mir ganz schön dumm kommen. Oder ich fürchte die Reaktion des anderen. Warum muss gerade ich? Und Mordechai ist da schon ganz, ganz schlau. Er sagt, Esther, du musst nicht. Du musst nicht gehen zum König. Gott kann auch jemand anderes berufen. Aber in diesem Fall jetzt, erinnere dich, du bist auch Jüdin. Wenn Haman zum Zug kommt, dann nutzt dir deine Königin, dein Königinsein nichts, dann bist du genauso dran. Dann fällst du diesem Genozid genauso zum Opfer. Okay? Ich und das Volk, wir wollen 3 Tage beten und fasten und dann sehen wir weiter. Dann geht sie zum König und findet Gunst bei ihm. Auch wieder Gott im Spiel. So unspektakulär scheinbar. Gott wirkt in was scheinbar so natürlich daherkommt. Aber er ist dahinter, der die Fäden dann zieht. Und auch Esther ist gar nicht auf den Kopf gefallen, sondern sie lädt zu einem Fest, weil sie weiß, damit kriege ich den König. Feiern, das kann er. Und dann macht sie ihm schon mal den Mund wässrig und sagt, ich sag dir, was ich will, auf dem Herzen habe, aber komm morgen wieder zu einem weiteren Fest. Oh, noch ein Fest. Und Haman dazu. Wenn mir Ihre Majestät wohlgesinnt ist und es Ihnen gefällt, so bitte ich, dass mir mein Leben geschenkt werde auf meinen Wunsch hin, mein Volk verschont wird. Denn mein Volk und ich wurden verkauft, damit man uns umbringe und vernichte, ja gänzlich ausrotte, so steht es im 6. Kapitel des Buches Esra. So wendet sich das Blatt gegen Haman. Er fällt in Ungnade und hat vor dem König sein Leben verwirkt. Esther mit ihrem Mut und ihrem Entschluss, Gottes Stimme der Stunde zu sein, hat nicht nur sie, sondern ihr Volk gerettet. Darum feiern jedes Jahr vor einigen Wochen, ich glaube so um den 17. März herum, war das Purimfest in Israel, wo fröhlich gefeiert wird, sich auch verkleidet wird. Und wenn das Buch Esther gelesen wird, jedes Mal, wenn der Name Haman gemacht wird, machen die Kinder einen lauten Radau mit Rasseln und Geschrei, um diesen Haman nicht mehr zu Worte kommen zu lassen. Das Buch Esther zeigt uns auf, es gilt immer wieder Entscheidungen zu treffen. Wenn wir die Entscheidung für Jesus getroffen haben, mit ihm zu leben, ihm nachzufolgen, ihm zu gehorchen, dann kann das durchaus auch Entscheidungen bedeuten, die für uns scheinbar unangenehm sind und herausfordernd und wo Konsequenzen da sind, aber durchaus nicht absehbar. Was wird daraus, wenn ich mich bekenne? Wenn ich mich zu meinem Herrn bekenne? Was wird daraus, wenn ich das sage, was Gott mir aufs Herz gibt? Und das passt auch in diese Zeit, in diese Passionszeit hinein. Sich für Jesus zu entscheiden, kann eben auch heißen, um Jesu Willen zu leiden. Aber Hamans Ende und auch das des Königs Xerxes, der nämlich später von einem seiner Leibgarde gemeuchelt wurde, zeigt, wie vergänglich weltlich Gut und Ding ist und wie wertvoll und unvergänglich die Ewigkeit. In dieser, wie in jeder Zeit, braucht es Menschen, Nachfolger Jesu, die bezeugen und dafür einstehen, Flagge zeigen, Position beziehen, wie wichtig ihnen die Beziehung zu Gott, zu Jesus ist. Wie teuer ist mir, ist uns die Beziehung zu Jesus, dass er der Maßstab meiner, unserer Entscheidung und Lebensweise ist. Noch einmal, Gott kommt wörtlich so im Buch Esther nicht vor. Und bleibt verborgen. Aber er handelt. Er bringt Esther an die Stelle der Königin. Zuvor war Mordechai bereits Diener am Hofe Xerxes. Beide werden von dem bevorstehenden Leid erfasst und handeln. Das macht deutlich, Gott lässt keine Not kalt. Damals nicht und heute nicht. Sein Herz ist über jeder Not, jedem Leid ergriffen und lässt uns daran teilhaben, an seinem Herzen. Aber sind wir bereit, die Not wahrzunehmen, wo Gott dich und mich persönlich berührt? Und nehmen wir das dann ins Gebet oder lassen wir uns von Gott führen, tätig zu werden, zu helfen, ein Wort auszusprechen, eine Hand zu reichen? Und auf einmal ist man selber Betroffener. Da lebt man im Glauben an Gott und dann kommt es zu einer Situation, da versteht man Gott nicht mehr. Man fragt sich, ob er wirklich noch alle Fäden in der Hand hält oder ob ihm die persönliche Lebensgeschichte aus der Hand geraten ist. Vielleicht gehen uns solche Gedanken auch heute Morgen durch den Sinn. Und dann gilt die Einladung, trotz allem an Gott festzuhalten. Gott den Zufluchtsort sein zu lassen, den er auch sein will. Zu ihm zu kommen mit den eigenen Fragen, der Verzweiflung, der Angst, der Sorge. In aller Angst und Not, im Leben wie im Tod, bist du, Herr, mein Zufluchtsort. Wann immer mich Angst befällt, traue ich auf dich. Denn ihm entgleiten die Zügel niemals. Amen.